Gut, also wir kommen zur Vorlesung. Wo sind wir letzte Woche stehen geblieben? Wir sind im Kapitel 3 angekommen bei den eingebetteten Prozessoren, Spezialprozessoren. Und ich hatte es Ihnen in 3.1, hier hatten wir uns mal allgemein jetzt mit dem Aufbau ASIC, was ist ein ASIC, was ist ein ASIC, was ist eine GPU, GPP, also ein Allzweckprozessor, wie unterscheiden die sich? Ja? Das haben wir mal einmal genauer betrachtet und jetzt wollen wir in diesem Kapitel 3 da mal richtig einsteigen und wollen uns ein paar 3.2, die digitalen Signalprozessoren, anschauen als einen Vertreter aus der Klasse der ASIPs, also der applikationsspezifischen Instruktionsprozessoren. Ja, digitale Signalprozessoren, die werden in der digitalen Signalverarbeitung eingesetzt. Könnte man sagen, Omen ist Omen, was soll das? Sie werden doch alle mit, alle Prozessoren arbeiten auf digitalen Signalen. Hier ist aber der Fokus speziell gerichtet auf Algorithmen aus der digitalen Signalverarbeitung, also beispielsweise bei der Bitverarbeitung, Komprimierung, Audioverarbeitung, solche Dinge. Und dabei, also mathematische Operationen, werden auf digital repräsentierte Signale angewandt. Und wir haben also eine Folge von Abtastwerten. Also die kommen beispielsweise von einer Kamera und die werden also von einer, beziehungsweise da steckt ja ein Sensor drin oder ein Mikrofon oder ja, und da müssen die erstmal analog digital gewandelt werden, damit das Signal dann digital vorhanden ist. Dann werden sie verarbeitet und am Ende werden mit einem Digital-Analog-Wandler die Werte wieder in physikalische Signale zurückgewandelt. Und ein digitaler Signalprozessor ist genau eben ein elektronisches System, um solche digitalen Systeme zu verarbeiten. Damit ein Beispiel für ein ASIC. Ja, schauen wir uns das mal an. Unterschied analog, digital, was bedeutet das? Hier oben wäre jetzt beispielsweise skizziert, dass wir ein analoges Signal direkt über so einen Schreibkopf, ja, das kommt also irgendein Audiosignal, wird hier noch verstärkt. Und dann wird das Ganze ein entsprechendes magnetisches Signal umgesetzt, was dann in einem Kassettenband, also einem magnetischen Aufzeichnungsband, gespeichert wird. Und dann umgekehrt, dieses magnetische Signal wird dann beim Lesekopf entsprechend wieder ein elektrisches Signal induzieren, das wird dann verstärkt und damit kann ich dann beispielsweise wieder einen Lautsprecher ansprechen. Ja, beim analogen Signal ist es eben anders, weil bei der digitalen Verarbeitung wird eben das Ganze in Zahlen umgesetzt, wird vom Computer verarbeitet und muss nachher wieder analog verarbeitet werden, umgesetzt werden. Eigentlich ist das ja ein Nachteil, ne? Denn gerade im Fall der Binärdarstellung schaut auch nicht viel komplizierter aus. Wir brauchen diesen Digital-Analog-Wandler und dann haben wir auch noch eine endliche Darstellung von Zahlen in den Rechnern und damit geht natürlich auch die potenziell unendliche Auflösung, die wir bei der analogen Aufzeichnung hätten verloren. Also eigentlich spricht das ja erstmal gegen das Digitale. Nichtsdestotrotz wissen wir alle, dass gerade das Digitale seinen Siegeszug da angetreten hat. Und wir haben also viele Vorteile. Beispielsweise bei der Aufzeichnung von analogen Signalen ist es eben so, dass jede Aufzeichnung, dabei geht Information verloren. So ein Signal besteht ja, das wissen wir seit Fourier, aus einer Amplitude, aus mehreren Frequenzen mit entsprechenden Amplituden und Frequenzen. Und wenn wir das jetzt aufzeichnen, dann wirkt es eben wie ein Filter. Das heißt, der Frequenzinhalt wird reduziert. Das heißt, bestimmte in dem Signal enthaltene Frequenzen gehen verloren und die Phase wird auch noch verschoben. Ne? Und bei der digitalen Aufzeichnung hingegen bleibt das Ganze immer konstant. Ein in Zahlen umgesetztes Signal ist immer stabil. Egal, Sie können es mehrfach kopieren, bleibt immer das Gleiche. Sie können ohne Verzerrung speichern, übertragen, wiedergeben. Frequenzinhalt und Phase bleiben stets erhalten, weil die werden immer wieder neu berechnet. Ja, ist auch eine leichtere Verschlüsselung möglich. In Tagen der NSA ist das durchaus etwas, was sinnvoll ist. Wobei, ob es reicht, weiß man auch nicht. Die wollen ja demnächst auch Quantencomputer bauen zum Entschlüsseln. Naja, okay. Also man kann eben auch verschlüsseln auf diese Daten, ohne dass sich das Ganze nennenswert auf die Qualität des Signals, des Telefongesprächs, jetzt beispielsweise, wenn man es beim Telefon eben macht, auswirkt. Anderer Nachteil war, dass bei sehr niedrigen Frequenzen war es sehr schwierig, analoge Filter zu bauen. Und das waren auch die ersten Anwendungen für digitale Signalprozessoren, die Auswertung also niederfrequenter seismografischer Daten, wo eben solche Frequenzen im Bereich von 0,01 bis 10 Hertz vorkamen. Hier auf der Grafik ist mal ein allgemeines Modell für so ein DSP-System gezeigt. Also wir haben hier ein analoges Signal am Eingang und dieses analoge Signal soll in entsprechende Zahlen umgesetzt werden. Dazu geht das Ganze erstmal durch einen Tiefpassfilter. Ich weiß nicht, ob Sie so firm sind mit der Signalverarbeitung. Was heißt das? Also wie gesagt, also so ein Signal, ein Ziel ist tatsächlich, mit hohen Frequenzen dann auch noch versehen. Das heißt also, ich habe da mal jetzt einfach mal da hier rein, ohne dass das jetzt gleich den Quantitäten entsprechen wird. Und das, damit überlagert sich das Signal und damit sieht es dann eigentlich irgendwie so raus. Und wir wollen eigentlich diese, und das sind die hohen Frequenzen und der Höhenfrequenzanteil. Und die wollen wir eben rausfiltern. Das macht unser Tiefpassfilter. Der kann eben auch noch analog aufgebaut sein. Und dann kommt der Analog-Digital-Wandler und der tastet eben die einzelnen Analogwerte hier ab und speichert die dann digital als Wert ab. Ja, dann geht das Ganze in den Prozessor und da habe ich dann üblicherweise Programmdatenspeicher, alles was ein Rechner halt eben so hat und kann damit die Signale verarbeiten. Kommt irgendwas anderes heraus. Ja. Und dann muss ich das wieder zurückwandeln mit dem DA-Wandler. Dann sieht es erstmal so, so diskret hier aus, also zackig. Und geht nochmal durch einen Glättungsfilter. Und danach habe ich dann wieder ein schönes analoges Signal, mit dem ich dann eben beispielsweise wieder einen Lautsprecher ansteuern kann. Ja, so funktioniert das Ganze. Beispiele für Anwendungen von DSPs lese ich nicht alle vor. Digitalkamera. Seismische Analysen, Mobiltelefone und. All dort werden die eingesetzt und ja, wollen wir uns mal anschauen, was macht die denn jetzt so besonders? Ne? Ja, es werden also Algorithmen da eingesetzt, darauf sind die spezialisiert, deswegen applikationsspezifischer Instruktionsprozessor, gerade für solche Algorithmen aus der digitalen Signalverarbeitung. Und das sind solche unendlichen oder endlichen Impulse-Response-Filter. Ne? Also, oder Sie machen eine Frequenz-Zeit-Transformation, wie eine Fourier-Transformation. Bei einer Fourier-Transformation, wenn Sie bei meinem Honecker schon mal Vorlesung gehört haben, dann Mustererkennung, dann werden Sie wahrscheinlich wissen, jedes Signal, wie ich vorhin schon sagte, seit Fourier wissen wir das, kann dargestellt werden, selbst diskrete Signale. Das müssen nochmal unbedingt stetig differenzierbare Signale sein, lassen sich alle als Signale, als eine Überlagerung von mehreren Sinusschwingungen und Kosinusschwingungen darstellen. Ja, mit bestimmter Amplitude und bestimmter Frequenz. Und was macht jetzt nun eine Fourier-Transformation? Eine Fourier-Transformation macht im Prinzip ein Histogramm, errechnet ein Histogramm der in dem Signal enthaltenen Anteile für eine bestimmte Frequenz. Und jetzt können Sie im Frequenzraum dann beispielsweise bestimmte Frequenzen, wir haben das zweidimensional, jetzt gehen wir in den Fourier-Raum, dann hätten wir hier unsere Frequenzen und da die entsprechenden Amplituden aufgetragen. Also wie häufig kommt ein Sinus mit einer bestimmten Frequenz da drin vor. Und jetzt können wir einfach hier abschneiden und damit können wir zum Beispiel die niedrigen und die hohen Frequenzen rausschneiden und machen hier wieder, wenn das eben die FFT, wenn das hier die FFT wäre, machen wir hier wieder die Rücktransformation und dann kommt wieder ein analoges Signal raus. Und zur Berechnung solcher Signale kommt eben häufig, müssen über irgendwelche Werte, Messwerte, nennen wir die auch mal so, Messwerte, die als Folge erscheinen, mit einem bestimmten Gewichtungsfaktor werden die multipliziert und dann wird das Ganze aufaddiert. was sie damit haben. Und darauf sind diese Signalprozessoren eben spezialisiert. Das ist die Durchführung sogenannter MAC-Operationen. Und MAC steht jetzt für Multiply. Moment, wie mache ich ein Add? Moment, jetzt kriege ich ein Add wieder zusammen. Muss von rechts anfangen, genau. So, ne?
Genau.
Wunderbar. Und Add. Ja. Und das Multiply haben wir hier. Und das Add haben wir eben hier. Ja, Korrelationen lassen sich auch mit Hilfe dieser mathematischen Grundoperation eben berechnen. Das heißt, das sind zwei Signale, die sie zeitlich miteinander aufnehmen und hinsichtlich der Phase verschieben und dann komponentenweise beispielsweise addieren und dann multiplizieren. Ja, das heißt also, wir haben iterative, hier, dieses Summzeichen hier angedeutet, numerische Berechnungen. Das Ganze soll natürlich auch genau gerechnet werden. Wir müssen häufig auf den Speicher zugreifen, weil die Messwerte werden wir nicht alle in den Registern unterbringen. Und ja, wir arbeiten eben auch häufig auf Feldern. Und das Ganze soll innerhalb einer festen oberen Zeitgrenze auch eine Antwort liefern. Also haben wir eine strenge, eine harte Realzeitanforderung. Da müssen DSPs natürlich, sie sollen nichts kosten, sie sollen viel leisten, hoher Speicherbedarf und auch die Entwicklungszeit auf diesen Prozessoren, also bei dem Programm oder auch wenn Sie eine Hardware daraus bauen, die soll möglichst gering sein. Tja, vergleichen wir doch mal DSPs und General-Purpose-Prozessoren. Deren Wurzeln gehen ja zurück, General-Purpose auf Eckert, Mockley und von Neumann. Und die DSPs haben sich aber auch schon recht frühzeitig entwickelt. Jedoch kamen die aus der analogen Signalprozessortechnik, die also direkt analoge Hardware nutzte, um damit physikalische Signale vom einen Raum in den anderen zu transformieren. Der Übergang von den ASBs zu den DSPs fand statt. Ja, die DSPs sind eben einfach unempfindlich gegenüber Umwelteinflüssen. Die liefern dieselben Ergebnisse im Schnee und in der Wüste. Das gilt natürlich bei den analogen Entwicklungen nicht. Die sind natürlich schon abhängig von entsprechenden Einflüssen, die von außen damit reinkommen. Die DSPs arbeiten auch gleich bei Varianten der Komponenten. Das heißt, wenn Sie zwei analoge Systeme haben, irgendwo unterscheiden die sich immer bei den eingesetzten Komponenten, selbst dann, wenn Sie nur eine ganz geringe Toleranz aufbauen. Beispielsweise, Sie haben zwei Baugruppen, die jeweils den gleichen Quarz haben, eigentlich den gleichen mit derselben Megahertz- oder Gigahertz-Zahl, die da erzeugt wird. Megahertz, Gigahertz, die werden dann meistens immer erzeugt dadurch, dass nochmal das Signal entsprechend geteilt wird. Und aber irgendwo in einer bestimmten Komponente hinter dem Komma, auch wenn Sie zwei gleiche, vermeintlich gleiche Quarze kaufen, laufen die ihn irgendwann mal auseinander. Ne? Weil die halt, sagen wir mal, es sind 100 Megahertz, 100 Komma, so und so viel und ab einer bestimmten Komponente unterscheidet sich der Stelle hinterm Komma unterscheidet sich der eine Quarz vom anderen. Und wenn Sie die nicht miteinander synchronisieren, würden die irgendwann mal auseinanderlaufen, wenn Sie unter einer gemeinsamen Uhr laufen müssen. Also das kriegen Sie im Analogen eben einfach nicht hin. Ja, eine Unterscheidung DSPs und General Purpose ist auch noch der, dass DSPs wie häufig ein Bereich der eingebetteten Systeme, werden die nur für ein Programm benutzt und nicht für mehrere. Das heißt, damit kriegen Sie viel einfachere Betriebssysteme. Sie brauchen nicht unbedingt eine virtuelle Speicherverwaltung. Also da es eben mehrere Nutzer ihren eigenen virtuellen Speicher haben und wenn Sie sich noch erinnern, in GRA oder in Systemprogrammierung dürfte es ja auch in irgendeiner Form drangekommen sein. Das heißt also, dass Sie aus den virtuellen Adressen, die Sie in Ihrem Programm haben, physikalische Adressen errechnen müssen mit Hilfe von Translation Look Aside Buffers und ja, Seitentabellen. Ne? Dürfen die natürlich auch können, hängt davon ab, welches Betriebssystem das dann darauf aufgesetzt wird, aber häufig brauchen Sie es eben nicht. Da müssen DSPs Auch harten Realzeitbedingungen genügen. Das heißt, man muss auf alles vorbereitet sein, was in so einem Zeitslot passieren kann, in dem innerhalb eine Antwort erfolgen muss. Und Unterbrechungen und Ausnahmen müssten berücksichtigt werden. Und ja, die sollten natürlich in einem vorab überschaubaren Rahmen sein, um damit auch eine gewisse Vorhersagbarkeit zu erzielen. Dann verarbeiten DSPs häufig einen potenziell unendlichen Datenstrom. Denken wir zum Beispiel wieder an Kamerasysteme. Sie nehmen irgendein Bild auf, fahren mit der Kamera umher und ständig, kontinuierlich kommt da ein Datenstrom. Bilder, die aufgenommen werden und verarbeitet werden sollen. Tja, allerdings ist es so, mittlerweile haben auch die GPPs natürlich einiges aufgeholt. Ja, und es ist nicht so, dass man jetzt für Aufgaben, die man früher ausschließlich DSPs verwendet hat, heutzutage kein General-Purpose-CPU einsetzen kann. Das beste Beispiel kennen Sie alle. Selbst auf einfachen Notebooks können Sie Videos angucken. Und das in Echtzeit. Das war früher so ohne weiteres nicht möglich. Nicht mit den da drin verbauten Prozessoren. Ja, Sprach-Audio-Datenkompression, Filterung, all diese Dinge. Ich will es jetzt nicht einzeln aufzählen. Also alles Sachen, die vor allem aus dem Bereich der digitalen Signalverarbeitung kommen, lassen sich heute auch auf den General-Purpose-Rechnern ausführen. Ein Vorteil, den die DSPs, solche Spezialprozessoren, dann gegenüber der normalen CPU haben, kann unter anderem der sein, dass sie weniger Energie verbrauchen, um diese Aufgabe auszuführen, weil sie eben speziell darauf geeicht sind. Ja, wir schauen uns jetzt mal ein Anwendungsbeispiel an. Wie bringen wir jetzt so einen RC-Tiefpassfilter zum Beispiel auf einen DSP? Wie können wir den mit einem DSP programmieren? Also wirklich jetzt mit einem digitalen und eben nicht analog umsetzen. Und dazu werden wir uns erstmal jetzt den analogen Schaltkreis anschauen, wie der das machen würde. Und ja, und dann zeige ich Ihnen ein Verfahren, wie man aus diesem analogen Schaltkreis, da spricht dann, steckt letztendlich eine Differentialgleichung dahinter, wie man die dann diskretisiert und das Ergebnis dann auf dem DSP umsetzt. Ja. Also beispielsweise, wir hätten jetzt hier so ein Eingangssignal und kriegen da also immer wieder Messwerte, die wir, dieses Signal tasten wir über die Zeit ab, ein Eingangsspannungssignal, und über so ein RC-Glied, ja, soll das Ganze geglättet werden, beziehungsweise soll ein Tiefpass erfolgen. Also das heißt, im Ausgang sind dann die hohen Frequenzen wieder eliminiert. Gut, dieser analoge Schaltkreis, der ist letztendlich, den kann man mathematisch beschreiben, und er ist letztendlich die direkte analoge Lösung einer Differentialgleichung, die den folgenden Zusammenhang zwischen Strömen und Feldern beschreibt. Also, wenn ich mir das hier anschaue, das ist also die Eingangsspannung, die hier reinkommt. Und wo fällt die ab? Na, die fällt am RC-Glied ab und die kann ich berechnen. Das ist die Änderung, die zeitliche Änderung, also die Ableitung der Ausgangsspannung mal R mal C plus der Spannung, die ich hier außen messen kann. Gut, also dieser Zusammenhang gilt. Jetzt muss ich das Ganze natürlich für eine digitale Implementierung entsprechend umwandeln in eine zeitdiskrete Form. Ja, also das heißt, ich habe Signale x1, x2, x3, also jetzt feste, diskrete Werte, die ich am Eingang zu bestimmten Zeitpunkten beim Spannungssignal abgetastet habe. Und entsprechend diskrete Werte will ich dann eben auch am Ausgang haben, über die Zeit betrachtet. y1, y2, y3 und so weiter. Gut, also ich habe eine abgetastete Zahlenfolge, zum Beispiel 6, 8, 4, 12. Und das ist die Eingabe für den digitalen Signalverarbeitungsalgorithmus. Also so sieht das Ganze dann eben aus. Das wäre jetzt hier mit entsprechenden Werten dargestellt, ne, zu bestimmten Zeitpunkten. Und 1 durch die Abtastrate, das ist der Abstand von der Erfassung eines Messwertes zum nächsten. Gut, und hier sieht man also noch etwas die höheren Frequenzen und das hier soll letztendlich dann rauskommen. Tja, wie will ich das jetzt machen, ohne dass ich jetzt eine äquivalente elektronische Schaltung baue, bestehend aus dem RC-Glied? Ja, welche Verarbeitung ist jetzt also erforderlich, um dieses Filter da digital zu implementieren? Ich habe vorhin in der Formel gesehen, dass dort also diese Ableitung auftauchte, das Ausgangswert, die Ausgangsspannung haben wir gesagt, abgeleitet nach der Zeit. Ja. Und mit der muss ich natürlich irgendwie umgehen können. Was macht man in so einem Fall, wenn man also solche Ableitungen dann in mathematischen Gleichungen hat, die man numerisch lösen will? Ja, man geht in eine zeitkontinuierliche Differentialgleichung über. Das heißt, man ersetzt den Differentialquotienten durch einen Differenzenquotienten. Ja, das sieht also so aus. Das heißt, meine Ableitung nach der Zeit von meinem Signal y ist der Messwert zum Zeitpunkt n minus dem unmittelbar vorherigen dividiert durch Delta t. Das ist also praktisch die Steigung. Okay, und dann steht im Prinzip dort wieder genau die Gleichung da. Und das ist die Ausgangsspannung, die ich tatsächlich habe. Und die ergibt insgesamt die Eingangsspannung xn. So, und jetzt kann ich das Ganze hier umformen. Und zwar nach was will ich es umformen? Ja, ich forme es um nach y von n, weil das ist ja der Wert, den ich immer berechnen will. Yn minus 1 ist der Wert, den ich schon hatte. Mit y0 fange ich irgendwann mal an und dann rechne ich halt y1 aus. Wenn ich y1 habe, kann ich y2 ausrechnen und so weiter. Jo, also was tun? Ich muss also yn hier auf die eine Seite des Gleichheitszeichens bringen, also simple arithmetische Transformation. Ich multipliziere erstmal mit Delta T durch RC. Das kriege ich dann hier, Delta T durch RC. Und ja, dann bringe ich das y n minus 1, was dann auch Delta T durch RC hat, auf die andere Seite und klammer y n minus 1 dann eben aus. Beziehungsweise yn minus 1 muss ich auch noch mit Plus auf die rechte Seite bringen und dann bekomme ich letztendlich diese Gleichung hier. Ja. Jo, dann fasse ich den ersten Wert hier zusammen, sage, das ist einfach Alpha, meine Konstante Alpha, das sind konstante Werte. Und hier habe ich nochmal einen Faktor Beta, mit dem ich meinen Eingangswert gewichte. Gut, ich sehe aber auch, jeder neue Abtastwert ist eine Funktion der vergangenen Abtastwerte, also muss ich die irgendwie speichern. Ne? Und da gibt es auch so eine Art DSB-Sprache, mit deren Hilfe ich solche signalverarbeitenden Algorithmen grafisch darstelle. Das nennen wir so DSB-Lingo, das heißt, hier habe ich jetzt also mal ein Eingangssignal zum Zeitpunkt n, multipliziere das Ganze mit Beta. Gespeichert habe ich mein Signal yn minus 1 vom Zeitpunkt vorher, das liegt hier in diesem Speicherelement vor, multipliziere das Ganze mit Alpha, dann kriege ich Alpha yn minus 1, dann muss das Ganze aufsummieren und kriege den neuen Messwert und den muss ich auch wieder speichern, weil ich ihn ja im nächsten Iterationsschritt brauche. Also so kann ich das Ganze vom Ablauf her erstmal formulieren. Ich habe es hier nochmal angezeigt, damit ich nicht mehr auf die Folie vorher zurückgehen muss. Ja, also eine solche Berechnung muss nach jeder Abtastperiode abgeschlossen sein, da yn von yn minus 1 abhängt. Und außerdem kommen ja mit einer bestimmten Rate auch die Signale hier mal an. Und innerhalb dieser Rate muss ich mein yn berechnet haben. In jeder Abtastperiode, haben wir gesehen, finden zwei Multiplikationen. Das war die Multiplikation mit den Konstanten hier und eine Addition statt. Also das muss ich irgendwie hinkriegen. Das riecht schon irgendwie nach so etwas da. Gut, ja. Jetzt könnte ich Folgendes machen. Ich könnte das unmittelbar in der Hardware ersetzen. Also hier direkt als applikationsspezifischer Schaltkreis, als ASIC. Das heißt, ich baue hier einen Multiplizierer ein, hier einen Addierer, hier brauche ich auch noch einen Multiplizierer und dazu hier noch ein Pipeline-Register. Und eventuell hier dazwischen auch nochmal welche, damit ich das Ganze auch anständig synchronisieren kann. Das wäre natürlich effizient. Ich habe keinen großartigen Steuerungs-Overhead mehr, weil ich habe in dem Sinne kein Leitwerk, aber ich habe natürlich auch überhaupt keine Flexibilitäten. Ja, wie bilde ich das Ganze jetzt auf eine Architektur ab? Hier ist nochmal also dieser Ablaufplan gezeigt von dem signalverarbeitenden Algorithmus mit den entsprechenden Stufen, wie sie zeitlich aufeinander folgen können. Und jetzt habe ich mir hier mal so eine Fantasie-DSP-Architektur ausgedacht. Die sieht folgendermaßen aus. Ich habe also hier mal einen Registersatz, Register 1 bis Register N. Habe ich doppelt nochmal ausgelegt, damit ich gleich zweimal zugreifen kann, damit ich keine Zeit verliere. Dann habe ich also einen Multiplizierer, um diese Multiplikation da auszuführen. Da greife ich also auf die beiden Register hier zu. Hier unten habe ich einen Akkumulator. Der Akkumulator, der wird mir letztendlich ja das aufakkumulierte Ergebnis der Multiplikation und Summation speichern. Und dazwischen habe ich eine Allo. Und diese Allo macht eben genau die Summation. Und da kommt der eine Operand eben immer aus dem Multiplizierer und der andere kommt hier aus dem Akkumulator zurück. Ja, irgendwann will ich natürlich aber auch mal das Ergebnis des Akkumulators dann hier wieder speichern. Am Ende vielleicht oder... Aber während der meisten Zeit werde ich hier unten eben immer arbeiten. Das heißt also 1, ich greife hier auf xn zurück. Zeitgleich dazu kann ich mir das Beta hier aus den Registern auslesen. Im dritten Schritt, ja, dann werde ich das Ganze hier multiplizieren und dann lasse es einfach durch die Allo durchlaufen. Der Akkumulator hat am Anfang den Wert 0. Ja, und dann steht die erste Iteration hier steht dann im Akku. Ja, dann hole ich mir den nächsten Messwert, Alpha, führe die Multiplikation aus, gehe hier in den Akkumulator und gehe in die nächste Iteration hier rein. Ja, schicke das Ganze hier durch, gehe wieder in den Multiplizierer. Ja, und 6 ist dann das Ergebnis, wenn ich hier zurückgegangen bin. Addiere ich das Ganze, das Multiplikationsergebnis wieder auf den vorherigen akkumulierten Wert auf. Jo, die kritische Einheit am DSP ist dieser Multiplizierer. Die Architektur ist so organisiert, dass der Multiplizierer in jedem Zyklus benutzbar ist. Und wenn Sie die, was wir noch sehen, wenn ich jetzt einen Takt mir hier anschaue, dann läuft, muss der Takt so breit sein, dass das Ganze sowohl durch den Multiplizierer als auch durch die Allo durchläuft. Das heißt, häufig ist es so, dass Sie bei DSPs eigentlich eine geringere Taktrate haben als bei den GPUs, wo man dann denkt, naja, GPU ist da viel schwächer, die DSP ist da viel schwächer, weil viel niedriger getaktet. Aber, das ist nur die halbe Wahrheit, weil innerhalb dieser Taktperiode macht der DSP viel mehr. Er macht nämlich gleich eine Multiplikation und eine Addition. Und natürlich haben heute auch die normale CPU haben solche MAC-Einheiten drauf. Deswegen können sie auch, Chipfläche ist ja genügend vorhanden, deswegen können sie auch rasch solche signalverarbeitenden Operationen ausführen und sind damit natürlich dann auch konkurrenzfähig. Also das heißt, wenn Sie solche speziellen MAC-Einheiten irgendwo hören, die auf der CPU drauf sind, sind es eben ja, zumeist eben gleich Multiplizierer mit danach angeschlossenen Addierer. Gut, also pro Instruktionszyklus müssen 2 Operanden über Truss und Datenbusse geladen werden und eine interne Akkumulatorrückkopplung muss bereitgestellt werden. Und dieser Multiplizierer, der ist dann halt durchaus eine Herausforderung. Ich kann das versuchen, das Ganze dann auch noch mit Hilfe von so einer Pipeline zu organisieren. Das heißt, der Multiplizierer selbst ist dann auch nochmal untereinander in verschiedene Pipeline-Stufen untergliedert. Und in jeder einzelnen Stufe führe ich die Addition eines Teils der Partialproduktmatrix aus. Also wenn ich A mal B habe, dann heißt es, ich nehme von einem Teil von A her, multipliziere mit B. No? Das ist dann ein Partialprodukt. Und wenn ich dann in die nächste Teilmultiplikation ausführe, mit dem nächsten Teil meines Multiplikanten, ja, dann kann ich schon das nächste Datum hinterher schicken. Und so kann ich das dann auch als Pipeline organisieren. Gut, ja, schauen wir mal konkret DSP-Architekturen an. Also das hier, also das allgemeine Schema, was ich mir jetzt für die Vorlesung mehr oder weniger selber ausgedacht habe, das habe ich jetzt aus keinem Buch herausgenommen. Wie schauen dann Signalprozessor-Architekturen in der Praxis aus? Mit den erfolgreichsten DSPs baut die Firma Texas Instruments, also erfolgreich im Sinne, was das Marktvolumen betrifft. Das ist jetzt eine ältere Architektur, TMS320C3X. Wenn man ein Blockchartbild sieht, die wie folgt aus. Also ich habe hier die CPU, die kennt also Fließkomma, Integer-Multiplizierer und Floating Point. Ein Floating Point Alu für Plus und Minus, also für die einfachen arithmetischen Operationen. Dann habe ich hier nur entsprechende erweiterte Register, wenn ich mit einer höheren Genauigkeit rechnen will. Also Extended Precision Registers, das heißt also für Zwischenrechnungen arbeitet man dann auf mehr als 32 Bit zum Beispiel, ne, um dann nicht Genauigkeit zu verlieren. Beim Rückspeicher muss ich natürlich dann wieder runden und an einer bestimmten Anzahl an Bits, ja in dem Fall 32, nach dem Binärpunkt abschneiden. Hier noch weitere Hilfsregister. Dann, was eben auch wichtig ist, damit man effizient auf diese Feldstrukturen zugreifen kann, gibt es zwei Einheiten, die Adressen berechnen für indirekte Adressierung und solche Dinge. Und dann sind hier noch weitere Kontrollregister drauf für die CPU. Und was auch immer wichtig ist, damit der Zugriff auf den Speicher effizient erfolgen kann, habe ich eben hier nochmal eine DMA-Einheit drauf, in der übergebe ich halt die Quelladresse, wo ich etwas aus dem Speicher zum Beispiel herholen will und wo will ich es hinspeichern und wie viel Bits ab der Quelladresse, Bytes ab der Quelladresse sollen übertragen werden. Und hier dann auch noch ein Kontrollregister, das was eben angibt, beispielsweise in welche Richtung übertrage ich, also vom Speicher zur peripheren Einheit zum Beispiel oder umgekehrt. Ja, Timer-Komponenten sind dann immer wichtig, die sind entsprechend programmierbar, sodass die dann einen Interrupt aussenden können, um der CPU jetzt zu sagen, dass eine bestimmte Aufgabe sofort erfüllt werden muss. Und was auch noch, okay, hier gibt es einen Programm-Cache, einen Daten-Cache gab es bei der Architektur anscheinend erstmal nicht. Was auch immer wichtig ist, ein wesentliches Kennzeichen von DSPs, das sind sogenannte Harvard-Architekturen. Und Harvard-Architektur heißt, dass der Programmspeicher und der Datenspeicher, die sind stets immer getrennt, also physikalisch getrennt. Und das Gegenstück dazu ist die Princeton-Architektur. Also falls Sie das irgendwo mal lesen, damit Sie gleich wissen, was sich dahinter verbirgt, da sind die eben nicht getrennt. Das ist genau das Gegenteil. So, und DSPs sind eigentlich immer Harvard. Warum? Damit ich gleichzeitig auf Programm und Daten zugreifen kann. Und das sehen wir hier, da haben wir zwei REM-Blöcke, ja, und ja, die Instruktionen werden eben auch noch gecached. Neuere Architekturen, die wir natürlich dann auch im Datencache haben. Was bei Signalprozessoren auch recht beliebt ist, sind solche langen Befehlsworte. Also was wir hier zum Beispiel sehen, gucken wir mal hier in die Mitte hier rein, da sehen wir also verschiedene arithmetische Einheiten, L1, L2, eine ALU, dann ALU und Shifter. Shift-Operationen sind auch wichtig, da gibt es dann so spezielle Barrel-Shifter, die sind in der Lage, sind spezielle Schaltungen, über mehrere Bit-Positionen hinweg, über beliebige Bit-Positionen hinweg in einem Takt zu schieben. Die Multipliziereinheit drauf und dann hier ist eben auch nochmal Addier- und Subtrahierwerk. Und das Ganze ist nochmal doppelt hier ausgelegt. Und wenn Sie sich noch erinnern, irgendwann mal im November hatten wir eine Vorlesung, wo es um so die Evolution der Prozessorarchitekturen ging. Dann hatte ich irgendwann mal die Very Long Instruction Word Architektur erwähnt. Also die mit langen Befehls, wo der Compiler schon ein langes Befehlswort erzeugt, mit dem ich dann in die Architektur reingehe, in den Prozessor. Im Gegensatz zur Superskalar, wo das eben Schritt für Schritt erfolgt, also aufeinanderfolgende Instruktionen, so wie es der Compiler erzeugt, und die superskalare Architektur dann selbst macht die Verteilung. Und wie ist es eben hier? Hier wird gleich ein langes Befehlswort erzeugt für all diese arithmetischen Einheiten. Und was auch genau, warum geht das so gut? Weil ich eben häufig bei den DSP-Anwendungen im Vorfeld schon sagen kann, welche Operationen das demnächst anstehen. Und da kann ich eben leichter diese langen Befehlsworte vom Compiler aus erzeugen, was bei den beliebigen Anwendungen eben nicht so leicht klappt. Deswegen hat sich Very Long Instruction Word auch bei der normalen CPU nicht durchgesetzt. Gut, ja, dann haben wir nochmal Datenspeicher, Programmspeicher, doppelt ausgelegt, wie gesagt. Ne? Und ich kann jetzt hier zum Beispiel auch, wo sieht man jetzt diese MAC-Einheit dann wieder? Ja, es muss dann hier wieder zurückgehen, wird durchgeschleift und kann dann gleich in den Addierer gehen. Oder was auch möglich ist, dass die Daten hier, die zwei Busse, die sind parallel ausgelegt für den Einsatz hier an Registern, entsprechend arithmetischen Werken und hier auf der rechten Seite. Ja, gut, so viel zu den ganzen DSP-Architekturen. Was Sie sich vielleicht für die Prüfung merken sollten, ist, ja, kostet ein bisschen Zeit, aber manchmal und da dachte ich mir, fragst du es mal, diese Herleitung, die ich jetzt da gezeigt habe, ne, die müssen Sie nicht mathematisch bis aufs Letzte bringen, aber okay, wie man beispielsweise so ein Filter jetzt tatsächlich, ein analoges Filter mit dem DSP umsetzt. Gut, dann verlassen wir mal die DSP-Architekturen und gehen zu der rekonfigurierbaren Hardware. Was bedeutet jetzt das? Ja, da habe ich Ihnen noch was mitgebracht. Die das Praktikum durchlaufen haben, müssten mit dem Board schon mal gearbeitet haben. In der Grundlagenrechenarchitektur habe ich es auch mal gehabt. Ne? Also dieses für Lehrzwecke speziell entwickeltes FPGA-Board von der Firma, genannt Nexus 2, von der Firma Digiland. Das ist im Prinzip, glaube ich, so eine Unterfirma von der Firma Xilinx. Und ja, dieses Board wird also für $99 verkauft. Und damit kann man schon einige Dinge mal anstellen damit. Ja, also darunter verbirgt sich so eine rekonfigurierbare Hardware. Das wollen wir uns jetzt nochmal anschauen, was denn tatsächlich da dahinter steckt. Das heißt, was ist jetzt rekonfigurierbar? Das heißt, die Funktionalität und die Verbindungen sind unprogrammierbar. Das ist erstmal was Verblüffendes. Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, nanu, ist da Zauberei im Gange oder was? Also das heißt, ein Schaltkreis, bei dem ich die Hardware nochmal ändern kann. Im Nachhinein. Wie kann sowas gehen? Und der bekannteste Vertreter von solcher rekonfigurierbaren Hardware sind eben die FPGAs, Field Programmable Gate Array, auch CPLTs, Complex Programmable Logic Device, dafür ist die Abkürzung. Und was da dahinter steckt, sind, wenn Sie sich noch erinnern, irgendwann in Grundlagen technischer Informatik, glaube ich, müsste es drankommen, wie man boolesche Gleichungen, aus boolschen Gleichungen, also aus Wahrheitstabellen DNFs ableitet, also mathematische boolesche Ausdrücke bestehend aus, aus disjunktiv verknüpften Konjunktionen. Also und, Variablen, die und verknüpft sind und die dann mit einer Oder-Funktion alle nochmal in einem zweiten Schritt verarbeitet werden. Und solche PLDs, die bestehen eben genau immer aus einer Und-Matrix und einer Oder-Matrix. Und die Und und sowohl die Oder-Matrix sind insofern programmierbar, indem sie der Schaltung sagen können, welche Eingänge zu welchem Und-Gatter sollen, um damit eine Konjunktion zu berechnen, und welche der errechneten Konjunktionen zu einem bestimmten Oder-Gatter sollen, um damit dann die finale disjunktive DNF zu berechnen, ja, disjunktive Normalform. Bei FPGAs ist es allerdings ein bisschen anders, wie das werden wir jetzt dann gleich nochmal durchnehmen. Ja, aber erstmal, wie ist diese rekonfigurierbare Hardware hinsichtlich Universalität und Spezialisierung einzuordnen? Die sind irgendwo zwischen den ASICs und dem universalen Mikroprozessor, also dem ASIC, der Schaltkreis, der alles festmacht, und der universalen Mikroprozessor, mit dem ich beliebige Dinge, die berechenbar sind, programmieren kann, mit einer höheren Programmiersprache. Ja, der Mikroprozessor, der hat ein breites Sortiment unterschiedlichster Befehle und ich kann also alle, ja, jede logische mathematische Operation ausführen, die, wie gesagt, programmierbar, berechenbar ist. Beim ASIC ist es eben so, hat man letzte Woche kennengelernt, er löst nur ein bestimmtes Problem, ne? Zum Beispiel vielleicht ein Chip, der mal eine Uhr drin ist. Das jedoch schneller, kostengünstiger und so weiter. Ich hatte ja diese Hierarchie da aufgezeigt, ne, hinsichtlich des Vergleichs Kosten, Flexibilität, Energieverbrauch und auch Performance. Ja, ich habe allerdings hohe Fixkosten. Ne? Also der ist zwar einmal hergestellt, soll der schnell sein, aber wenn ich natürlich mal wieder was ändern will, dann muss ich den Chip komplett neu entwickeln und neu fertigen. Das kostet natürlich Zeit und vor allen Dingen auch Geld. Und beim FPGA muss ich das eben nicht. Das heißt, ich kann mit einer gewissen vorgefertigten Hardware, die bleibt so wie sie ist, arbeiten, aber die kann ich entsprechend konfigurieren, immer wieder anders. Und je nachdem, wie ich sie konfiguriere, kann ich damit eine andere Funktion umsetzen. Tja, bei den ASICs muss eben der Aufwand bei geringen Stückzahlen gleich wieder reinkommen. Der FPGA hingegen, der nimmt Instruktionen entgegen, aber nicht wie ein Prozessor, um sie gleich direkt auszuführen, sondern damit seine interne Konfiguration zu verändern. Und in dem Sinne sind die Instruktionen, die Konfigurationsdaten sind in dem Sinne die Instruktionen. Und in Analogie zur Software hat man das, aber der Begriff hat sich nicht so richtig durchgesetzt, aber ich verwende ihn trotzdem ganz gern, als Configware bezeichnet. Also das Ergebnis eines Programmierens eines solchen programmierbaren Hardware-Bausteins, die Config-Ware. Das heißt also, wie konfiguriere ich den? Und das Interessante ist eben, nach der Neukonfigurierung verhält er sich plötzlich wie ein ASIC. Das heißt also, ich kann, wenn ich morgen eine andere Funktion brauche, kann ich den entsprechend umprogrammieren. Das wollen wir uns nochmal etwas veranschaulichen, um das zu verstehen. Und zwar, also wie ist dieses unterschiedliche Verhalten ASIC, Universalprozessor, FPGA, jetzt da gegeneinander zu werten. Wenn wir beispielsweise mal ein einfaches Beispiel hier heranziehen, und zwar wir wollen zwei Zahlen addieren, A mit B, und wollen das dann mit einer dritten Zahl vergleichen. Ja, diese Berechnung wollen wir jetzt machen. Und zwar einmal mit dem ASIC, einmal mit dem FPGA und einmal mit dem Universalprozessor. Fangen wir mit dem Universalprozessor an. Naja, da haben wir dann einen Registersatz, wir haben eine ALU und aus den Registern können wir hier an der Stelle 1, 2, 3 haben wir entsprechende Befehle und Operatoren, die wir der ALU nacheinander zuführen. Und so können wir jetzt zum Beispiel eben sagen, REC 1 plus REC 2, also das ist so zu interpretieren, da steht an der ersten Stelle A, dann steht B, A plus B und speichere das Ganze wieder an der zweiten Stelle ab. Also steht im zweiten Schritt A plus B hier und dann mach Register 2 größer Register 3, da steht C und speichere das Ergebnis dieser logischen Abfrage, wieder im Register 1 ab. Okay, klar. Also muss ich hier nacheinander erst der ALU sagen, machen plus und dann machen größer. Und dadurch kriege ich natürlich Flexibilität, je nachdem, was die ALU eben alles leistet, sage ich ja zu welchem Schritt, auf welchem Registersatz, dass er das tun soll. Ganz klar, ne? Kennen wir. Gut, wie schaut es beim ASIC aus? Naja, beim ASIC habe ich jetzt direkt als Schaltnetz in Boolescher Logik umgesetzt mit Transistoren einen Addierer und der macht A plus B. Sonst macht der nichts anderes. Und dann habe ich noch einen weiteren Eingang C und hier einen Komparator und dann macht der A plus B größer C und nichts anderes. Und das ist alles direkt in Transistorlogik, in Silizium, gebrannte Arithmetik. Da lässt sich nichts mehr ändern. Wenn ich das miteinander vergleiche, und ich gehe mal davon aus, die würden jetzt mit gleicher Technologie arbeiten, was häufig nicht der Fall ist, aber dann sollte das natürlich hier wesentlich schneller gehen, ist ja klar, ne? Weil hier muss ich jedes Mal immer auf den Register zugreifen, ich muss dem, das Leitwerk, muss dem Operator, muss der ALU sagen, mit welchem Operator jetzt gearbeitet werden soll. Das ist ja alles nicht notwendig, ne? Das rennt hier einfach durch. Also das wird wohl das Schnellste sein. Ja, was ist jetzt mit dem FPGA? Okay, hier steht nochmal schwarz auf weiß, was, da, was ich gerade eben erklärt habe. Daten fließen aus zentralen Registern ins Addierwerk. Steuereinheit, Die sorgt natürlich dafür, dann auch dafür, dass das Ganze mehr Energie kosten wird als beim ASIC. Ja. Steuereinheit schaltet also das Ganze weiter. In der Praxis, das man nur nebenbei bemerkt, kann es natürlich sein, dass mein ASIC dann trotzdem langsamer ist wie die CPU. Warum? Weil die CPU viel höher getaktet ist. Nun. Weil sie einen viel aggressiveren CMOS-Prozess hat, als wie jetzt der ASIC, mit dem ich eben nicht gleich mit einem 22-Nanometer-Prozess den herstellen werde, weil das viel zu teuer ist. Ne? Das kann man, wird die Uhr wahrscheinlich astronomisch teuer. Außerdem braucht es, die braucht ja gar nicht so, so einen hochstrukturierten Schaltkreis für ihre relativ einfachen Aufgaben, die sie zu erledigen hat. So, beim ASIC liegen also die Funktionsblöcke gemäß dem Datenfluss hintereinander. Und der FPGA, wie schaut es jetzt da aus? Der besitzt regelmäßig angeordnete Blöcke und diese Blöcke werden gemäß gewünschter Operation vorab programmiert und verdrahtet. Ja, das heißt also, ich habe hier mein FPGA und die Blöcke hier sind fest. Und jetzt kann ich aber diesen einen Block hier sagen, da kommt ein Addierer rein und in dem anderen Block, da kommt ein Komparator rein. Und ich kann sagen, die Eingänge, Ausgänge hier kann ich auch entsprechend programmieren, konfigurieren. Ja, da sind also feste Pins hier außenrum und ich kann sagen, A und B soll dazu Plus. Und das Ergebnis, die Verbindung kann ich auch innen drin programmieren, konfigurieren und C soll dahin. Und wenn ich morgen eine Multiplikation brauche, dann mache ich halt hier eine Multiplikation rein. Und wenn ich hier statt größer kleiner brauche, mache ich halt kleiner rein. Und somit kann ich komplett hier immer wieder eine andere Funktion reinladen. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Ja, dazu haben wir, schauen wir uns mal einen älteren FPGA der Firma Xilinx an. Die sind alle ein bisschen unterschiedlich, interner Aufbau, aber das allgemeine Prinzip ist das folgende. Ich habe also hier meine Blöcke, ja, die Sie vorhin gerade gesehen haben, das sind die hier. Und die, schauen wir uns die mal an, die bestehen im Prinzip aus einer Lookup-Tabelle und solchen Flipflops. Ne? Das nennt man konfigurierbaren Logikblock. Und wie wird der jetzt nun programmiert? Habe ich also so eine Lookup-Tabelle, LOT, oder auf Deutsch Zugriffstabelle. Und tatsächlich, der FPGA rechnet gar nicht. Der rechnet gar nichts aus. Der rechnet keine boolesche Funktion in dem Sinne aus, sondern Sie bestimmen schon vorab, welche boolesche Funktion das er ausrechnen soll und wie er sich da verhalten soll und schreiben das Ergebnis in diese Tabelle rein. Zum Beispiel, ich hätte hier jetzt 4 Einträge, habe 2 Eingänge, X1, X2, die gehen hier in den Decoder. Und der Decoder, je nachdem, der spricht mir entweder die Adresse hier an bei 00 oder die hier, wenn X1, X2 01 ist oder die hier, wenn es 10 ist oder die hier, wenn es 11 ist. So, und jetzt schreibe ich hier beispielsweise mal 0001 rein. Wissen Sie, welche boolesche Funktion ich jetzt da implementiert habe? Ein UND. Genau. Damit habe ich jetzt ein UND. Diese Speicherzellen sind eben immer wieder neu beschreibbar. Ja. Also ist das jetzt hier ein UND? Ja, wenn ich morgen ein XOR brauche, dann schreibe ich hier halt eben rein 0, 1, 1, 0. Dann habe ich ein XOR. Wenn ich ein OR brauche, schreibe ich halt nur 0, 1, 1, 1 rein und so weiter. Ja. Und von diesen habe ich natürlich jetzt nicht nur einen einzigen, sondern ich habe ganz, ganz viele davon. Ja. Und untereinander kann ich diese Blöcke eben auch noch mit Hilfe dieser Kreuzungspunkte miteinander verbinden. Und damit kann ich jede boolesche Funktion immer wieder flexibel in einen solchen Schaltkreis umsetzen. Ja. Okay, die spezielle über IO-Blöcke erfolgt die entsprechende Ein-Ausgabe. Ja, die sind also auch hier programmierbar, diese Switch-Matrizen und so. Das sind die Konnektoren, heißen die. Die nehmen einfach die Verbindungen von diesen CLBs hier, die da rausgehen oder reingehen, entgegen. Und hier kann ich jetzt wieder entweder nach oben gehen oder nach unten gehen. Und so kann ich mir also beliebig komplexe Funktionen zusammenschalten. Genau, die Verbindungen in der Schaltmatrix, die können auch entweder über Fuse-Antifuse-Techniken bzw. SRAM- oder EEPROM-Speicherzellen geschaltet werden. In der Regel nimmt man hier auch SRAM-Techniken, dann kann ich die nämlich auch wieder verändern. Schauen wir uns mal. Also, die konfigurierbaren Verdrahtungsressourcen an den Kreuzungspunkten hier, die hier, die ist programmierbar, die, ja, die kann ich flexibel wieder anders gestalten. Gut, ich habe die konfigurierbaren Logikblöcke, da unterscheidet man fein oder grobgranular. Es gibt auch, aber die Entwicklung hat sich nicht so richtig durchgesetzt. NEC hat mal so grobgranulare FPGAs herausgebracht, da waren diese einzelnen elementaren Bausteine keine simplen Lookup-Tabellen, sondern schon gleich Addierer und Multiplizierer und solche Dinge. Und die konnten dann miteinander verbunden werden. Ne? Bei Xilinx ist es zumeist feingranular und man nutzt also auf die Logik dadurch, dass man Informationen in Zugriffstabellen reinschreibt. Mittlerweile ist es aber so, dass auch diese FPGAs nur mit diesen Lookup-Tabellen zu arbeiten, nur mit Boolean-Gleichungen ist natürlich etwas langsam vielleicht auf Dauer, dass die jetzt auch DSP-Einheiten zum Beispiel als HUD, als ASIC mit drauf haben, ja, und auch PRAM-Blöcke, sogenannte Block-RAM, also umfangreicheren SRAM, den man noch nutzen kann. Und man muss nicht bloß diese einzelnen Flip-Flops da nutzen. Ne? Da sind dann noch Streifen von gesamten SRAM-Speichern mit drauf. Die lassen sich dann auch nochmal entsprechend partitionieren und einzelnen CLBs, einzelnen Ressourcen zuweisen. Okay, ich will es jetzt aber hier nicht so kompliziert machen, sondern deswegen habe ich es jetzt mal darauf jetzt hier beschränkt. Das Haupteinsatzgebiet von rekonfigurierbarer Hardware war in der Vergangenheit eigentlich das Rapid Prototyping. Was heißt das? Eigentlich hat man den FPGA genommen, um damit später ein ASIC zu machen. Und beim ASIC sagt man immer so schön, man hat nur einen einzigen Schuss. Das heißt, wenn Sie einen Fehler gemacht haben, ja, in Ihrem Design oder sonst wo und geben das dann in die Fab, in die Fabrik, die den Schaltkreis herstellt und es kommt wieder zurück und Sie haben was falsch gemacht, dann schmerzt es. Ne? Das heißt, Sie müssen das Ding wegschmeißen und einen Haufen Geld in den Sand gesetzt. Sie können nichts mehr ändern. Ja. Beim Programm, wenn Sie einen Fehler gemacht haben, na gut, dann debuggen Sie halt fleißig. Ne? Und deswegen müssen Sie sich nicht gleich erschießen oder aus dem Fenster springen, wenn Sie einen Fehler im Programm haben. Beim ASIC haben Sie unter Umständen 10.000 Euro verloren. Ne? Und deswegen hat man das Ganze erstmal in einem FPGA gemacht und hat, hier ist der FPGA drauf, da in der Mitte, und hat alles außen herum gleich so designt, wie wenn dann später der ASIC da drauf kommen würde, hat das Ganze mit dem ASIC, mit dem FPGA getestet, jawohl, funktioniert, und hat dann später den ASIC gemacht und hat den dann draufgesetzt. Das war Rapid Prototyping. Ne? Und dann können Sie natürlich Fehler machen in Ihrer Schaltung. Ja, wenn Sie in Ihrer Schaltung einen Fehler machen, naja gut, war da irgendwas nicht stimmt, oh, macht ja nichts, dann programmieren Sie es halt wieder um. Das ist da eben der große Vorteil. Mittlerweile, der FPGA verzeiht den Fehler, der ASIC eben nicht. Ne? Gut, steht gar nicht drauf. Mittlerweile sind diese FPGAs so leistungsstark geworden, dass man mit denen selber auch schon rechnen kann. Also wir nutzen die zum Beispiel in der Forschung, wir sind nicht die Einzigen, die sowas machen. Wir haben ein Projekt mit einem Kamerahersteller, in dem eine entsprechende komplette Prozessorarchitektur in einen solchen FPGA reingeladen wird. Und ich will Ihnen nachher nur noch zeigen, in Übungen sollen Sie dann mal reinschnuppern, dass man so einem FPGA, ich kann ja Boolesche Logik damit realisieren. Und was ist ein Prozessor? Ein programmierbarer Prozessor, der ist auch nichts anderes als Boolesche Logik. Das heißt, ich kann einen programmierbaren Prozessor komplett formuliert als Boolesche Logik in so ein FPGA reinladen. Der ist dann programmierbar. Das ist ein sogenannter Soft-IP-Prozessor, Soft Intellectual Property. Das heißt, der existiert tatsächlich gar nicht in Hardware, direkt in gegossener Hardware, sondern der besteht aus clever zusammengeschalteten Lookup-Tabellen, von denen ich ja Zehntausende und Hunderttausende habe, und dann wirkt das Ganze wie ein Prozessor. Und den können Sie dann sogar noch in C programmieren. Ja, schauen wir uns aber nochmal kurz diese drei Techniken an. zur technischen Realisierung der Konfigurierung von den Logikblöcken und Verbindungen. Da gibt es die SRAM-Technik, die EEPROMs oder Fuse-Antifuse. Die Fuse-Antifuse, die sind aber nur einmal programmierbar, das waren so die älteren PROM-Bausteine. Okay, bei der SRAM-Technik, wie kann ich eine Verbindung programmieren? Ich will von hier nach unten gehen, weil das beispielsweise Teil so einer Switch-Matrix ist. Ja. Entweder ich lasse es durch oder ich lasse es nicht durch. Dann schreibe ich hier einfach eine 1 oder eine 0 rein. Wenn ich eine 1 reinschreibe, ist die Verbindung programmiert. Eine andere Technik, mit der ich auch solche Logik, Verbindungsschalter, eine Logikzelle programmieren kann, ist, dass ich beispielsweise hier lauter Einsen anlege, also an die Versorgungsspannung, und Bit 0, Bit 1 sagt mir, welche von den Einsen ich durchschalten soll. Je nachdem, man kann damit auch wieder eine logische Funktion implementieren. Beziehungsweise, es müssen nicht lauter Einsen sein, sondern ich schreibe das Ergebnis, ich verdrahte das entsprechend mit der Versorgungsspannung oder mit der Masse, und das Bit 0, Bit 1 wählt dann wieder aus, welchen Funktionswert ich durchschalten will. Und hier habe ich es halt in der entsprechenden SRAM-Zelle abgelegt. Gut, hat hier den Vorteil, dass ich weniger Bits brauche. Hier brauche ich dann halt 4 Bit. Dafür habe ich hier eine komplexere Verdrahtung natürlich. Ich muss auch die Verdrahtung dann nochmal zuschalten. Ja, Vor- und Nachteile der SRAM-Technologie: ist beliebig oft programmierbar. Der Baustein für die Rekonfigurierbarkeit. Und dadurch ist die Hardware eben an die aktuelle Anwendung anpassbar. Sie wäre sogar dynamisch rekonfigurierbar. Ich könnte eigentlich sogar zur Laufzeit meine Funktion ändern. Ja. Und da gab es lange, viele Jahre wurde daran geforscht, dynamische Rekonfigurierbarkeit zur Laufzeit. Wo kann man es irgendwo sinnvoll einsetzen? Also es ist mehr oder weniger Thema in der Forschung geblieben. Es hat sich in der Praxis nirgendwo so richtig umgesetzt, obwohl es durchaus Vorteile hätte. Naja, Nachteile: das Ganze ist natürlich flüchtig. Das heißt, bei jedem Einschalten muss der Speicher neu geladen werden. Dazu enthält aber der Baustein eine Logik, die erkennt, wenn man den einschaltet, und sich dann selbst initialisiert. Das dauert ein paar Millisekunden. Das ist zum Beispiel hier auch drauf. Da habe ich also hier mal ein FPGA. Und ganz da oben, das werden Sie sehen, aber ganz da oben befindet sich so ein Flash-Speicher. Und da kann ich diese ganze Information, welche Einsen und Nullen da rein sollen, da reinlegen. Und ich schalte den an und dann wird es ausgelesen und der FPGA hat sich programmiert. Ja, Nachteil ist natürlich auch, ich brauche mehr Fläche. Jede Speicherzelle benötigt mindestens 5 Transistoren. Da sehen wir so eine SRAM-Zelle nochmal, 1, 2, 3, 4, 5. Die hier ist zum Ansteuern und die, das kam auch schon ein paar Mal dran, das sind 2 rückgekoppelte Inverter. Und der Kreuzungspunkt bei so einer Schaltmatrix, wie sieht der eben aus? Hoppla. Ja, also entweder ich will hier nach unten gehen oder ich will hier nach oben gehen oder ich will darum gehen oder ich will da durchgehen. Da setze ich eben dann beispielsweise sowas hier hin, so ein Passgate. Also überall da, wo es eine gestrichelte Linie ist, setze ich so ein Passgate und schreibe in die entsprechende SRAM-Zelle eine 1 oder eine 0 und dann ist das Ganze programmiert. Okay. So, ja, zur Antifuse-Technologie. Wie geht das? Hier kann ich jetzt auch zum Beispiel einen Kreuzungspunkt von oben nach unten, beziehungsweise hier, wenn das hier weitergehen soll, erzeugen. Ich habe hier eine Isolationsschicht in diesem Kreuzungsgebiet vom, das ist ja Polysilizium, also polymorphes Silizium, und unten habe ich mein normales Silizium. Ah, Siliziumoxid, genau. Und die, genau, und das Grüne hier, ne, also ich werde jetzt mit dem Laserpointer durchgehen, sonst treffe ich noch jemanden ins Auge. Oh, das geht dann hier eben so rein. So, und jetzt kann ich diesen Kreuzungspunkt dadurch programmieren, indem ich den schlicht und einfach entweder zerstöre, diesen Kreuzungspunkt, das heißt, ich schmelze die Leitung mehr oder weniger durch, oder ich knacke die Isolationsschicht. Da gibt es also 2 verschiedene Anwendungen. Ne. Ja, Vorteile ist, ich brauche eine hohe Programmierspannung über die normalen Signalleitungen, die führe ich dazu und damit knacke ich dann also die entsprechenden Verbindungen auf, beziehungsweise ich erzeuge eine, indem ich Isolierung vernichte. Nachteil ist natürlich das Ganze, das ist nur einmal programmierbar, das ist in dem Sinne nicht rekonfigurierbar. Ja, okay, das ist noch zur Anti-Fuse-Technologie, SRAM-Technologie, hatte ich ja schon gesagt. Habe ich jetzt die EEPROM-Technologie auch noch rausgehauen? Ja, die habe ich rausgehauen. Okay, das andere ist über EEPROMs, aber kennen Sie vielleicht auch. Das heißt, dann habe ich, aber das ist eigentlich fast nicht mehr aktuell, deswegen habe ich es wahrscheinlich auch rausgenommen. Das heißt, dass Sie im Prinzip Kondensatoren programmieren und diese Kondensatoren sind dann entweder auf dem Zustand 1 oder 0, haben eine hohe Spannung, eine hohe Ladung, eine niedrige Ladung und damit steuern Sie dann die entsprechenden konfigurierbaren Elemente an. Ja, was ich jetzt noch sagen will, folgendes, jetzt wäre es natürlich äußerst lästig, wenn ich zum Beispiel, wie kriege ich denn jetzt also in dieses Board, hat dann auch ein Ausgänge, Schalterchen, eine Ausgabe, einfach eine LCD-Display, eine 7-Segment-Anzeige. Es gibt aber welche mit LCD-Display, aber hier so Taster, damit kann ich also, wenn ich meine Waschmaschine zum Beispiel simulieren, drückt da irgendwas drauf und dann kann ich gleich meine Waschmaschinensteuerung reinbauen. Ich kann dann auch direkt einen Monitor da anschließen und sogar eine Tastatur. Ja, hier noch Erweiterungsboards, also was man da alles machen könnte. Dann ist hier noch ein Speicher mit drauf, ein externer Speicher, weil der Speicher, der hier auf dem Chip, auf dem FPGA selber drauf ist, der ist in der Regel halt recht gering. Gut, dafür kostet das ganze Board ja auch nur 99 Dollar. Und ja, jetzt wäre es natürlich lästig, jedes Mal mir genau zu über welche Bullshit-Funktion soll denn da rein? Wie kriege ich die denn da rein? Gottes Willen, muss ich da die ganzen Nullen und Einsen selber reinschreiben? Da wird man ja wahnsinnig. Ne? Also wenn das Zehntausende von Elemente sind. Nein, dazu gibt es natürlich eine entsprechende EDA-Toolchain, wie es auf Deutsch heißt, auf Neudeutsch heißt, Electronic Design Automation, Entwicklungskette. Und ich kann solche FPGAs mit VHDL programmieren. Ich kann sie auch mit System-C programmieren, aber das funktioniert nicht so effizient wie mit VHDL. Oder mit Verilog, also mit einer Rechenentwurfssprache. Da beschreibe ich meine Funktion und führe dann erstmal eine funktionale Simulation durch. Das heißt, ich schaue mir dann also Ereignisspuren an und hoffe, dass die Funktion überhaupt erstmal grundsätzlich das tut, was es soll. Das heißt, dann sind noch keine richtigen Laufzeiten mit berücksichtigt, weil wir noch gar nicht wissen, wo das Ganze hinverdrahtet wird. Ja. Wenn ich das häufig genug gemacht habe und stelle fest, also funktional tut mein Schaltkreis erstmal das, was er soll, ohne Berücksichtigung jetzt bestimmter Laufzeiten, da gibt es halt diskrete Taktzeitpunkte und zu denen schaltet er sozusagen verlustlos. Da kommt eine Taktflanke, dann schaltet er gleich. Prima, ideales Verhalten. Natürlich muss ich erstmal hier alle Fehler beseitigen, weil wenn es da nicht geht, dann wird es später, wenn tatsächlich die Laufzeiten und die Realität mit berücksichtigt wird, erst recht nicht gehen. Ja, dann wird eine Gutternetzliste erstellt und diese Gutternetzliste, also bestehend aus Boolscher Logik, wird dann hergenommen in einer sogenannten Hardware-Synthese und Place and Route. Das heißt, dann überlegt sich diese kluge Software, welche Einsen und Nullen da rein müssen und welche Einsen auch in die einzelnen Nullen, in die einzelnen Schaltelemente, die die Verbindungen programmieren, rein müssen. Das wird hier alles ausgerechnet und es wird dann auch platziert, das heißt, da kommt die UND-Funktion hin, da unten vielleicht die XOR-Funktion und da wird der Speicher zugeschaltet und dann muss das Ganze noch, wenn es platziert ist, wird es im nächsten Schritt versucht zu verdrahten, dadurch, dass man die entsprechenden Schaltmatrizen setzt. Und heraus kommt, ja, und dann kann ich endlich wieder eine Layout-Netzliste und jetzt wird tatsächlich die Laufzeiten berücksichtigt, weil jetzt ist klar, in welchen von diesen vielen Zellen, die auf dem FPGA da drauf sind, tatsächlich die Funktion untergebracht ist. Ne? Und die Information wird extrahiert und dann muss ich nochmal simulieren, weil eben hat sich ja vielleicht was geändert. Ja. Gut, und wenn ich da dann auch zufrieden bin, dann kann ich die Konfigurationsdaten erzeugen. Das ist dann tatsächlich der nackte 1.0-Strom, mit dem dann nacheinander diese einzelnen Lookup-Tabellen da geladen werden. Ich kann das Ganze dann nochmal in der konkreten Hardware testen und bin dann hoffentlich zufrieden. Genau, also, das habe ich schon einiges jetzt hier in Worten gesagt. Hier steht es nochmal schwarz auf weiß, also für die Systemspezifikation prinzipiell zwei Methoden. Es gibt eine hardwarenahe Strukturbeschreibung oder eine abstraktere oder funktionalere Verhaltensbeschreibung. Ja gut, was ist der Unterschied zwischen der Strukturbeschreibung und der Verhaltensbeschreibung? Bei der Verhaltensbeschreibung schreiben Sie fast wie in einer höheren Programmiersprache einfach hin, if A plus B größer C, macht das. Und können Sie in VHDL dann so schreiben und hoffentlich wird es noch synthetisiert. Nicht unbedingt immer, ne? Aber man kann es ja mal probieren. Die Strukturbeschreibung dagegen, die geht davon schon aus, dass Sie lauter Blöcke haben. Ja, Sie haben einen Addierer, Sie haben einen Komparator und programmieren dann noch die entsprechenden Verbindungen und sagen also, welche. Sie haben im Prinzip lauter Blackboxen. Sie wissen, was innerhalb der Blackbox geschieht und Sie sagen, wie sollen die Blackboxen miteinander verdrahtet werden. Das ist die Strukturbeschreibung. Gut, ja, Strukturbeschreibung haben wir ja. Funktionalität in Form von einzelnen Modulen spezifiziert, welche durch digitale Signale miteinander verbunden sind. Die Module werden vom Hersteller der Zielhardware dann eben in Bibliotheken gleich bereitgestellt. Logische Gatter, Speicherzellen, Flipflops, komplexere Funktionen, Speicher, also ganze Blöcke von SRAM-Speichern, arithmetische Funktionen, wie zum Beispiel die ESP-Funktion oder auch ja, die Berechnung von trigonometrischen Funktionen mit Hilfe eines sogenannten CODIC-Verfahrens. Das CODIC-Verfahren ist ganz schlau. Das ist also in der Lage, Sinus und Cosinus zu berechnen, ohne dass Sie eine einzige Multiplikation ausführen müssen. Das geht alles mit Shift und Vergleichsoperationen und wurde ursprünglich mal entwickelt, um es im Taschenrechner umzusetzen. Wir haben es übrigens in der ASIC-Design hat der Marc Reichenbach auch mal verwendet, um damit selber mit den Studierenden, also mit den Hörern der Vorlesung, einen Chip zu machen. Gut, Beschreibungssprachen können sein, also ein Schaltplan, das heißt also, Sie zeichnen das Ganze. Na, ach so, ja. Weil ich nämlich am Mittwoch da einen Vortrag halten muss, leider funktioniert das Ganze noch nicht ganz. Ne? Also muss ich ein bisschen fleißig SPICE simulieren auf der elektrischen Ebene. Ja, zum Beispiel habe ich die letzten Tage habe ich verbracht, so eine Funktion, die ich mir da ausgedacht habe, in so einer Transistor-Netzliste zu zeichnen. Da können Sie natürlich jetzt auch UND-Gatter reinnehmen oder Gatter. Ne? Zeichnen Sie das Ganze, simulieren es dann, drücken aufs Knöpfchen. Und dann wird hoffentlich der FPGA so programmiert. Oder eben aber, Sie schreiben das Ganze ja, Sie nutzen eben eine Hardware-Beschreibungssprache wie VHDL oder eben System-C. Daraus werden dann die entsprechenden Module instanziert und mit entsprechenden und der Compiler und das Design-Tool muss so schlau sein, die Signale zu erzeugen, mit denen Sie die Daten zwischen einzelnen Komponenten übertragen wollen. Ja, beide Methoden sind sehr struktur- bzw. hardwareorientiert. Das heißt, so ohne weiteres macht man das nicht. Ne? Klar, hier also die Strukturbeschreibung, da muss ich eigentlich im Vorfeld schon wissen, wie die Hardware ungefähr aussieht. Dagegen bei der Verhaltensbeschreibung programmiere ich sie halt einfach runter, wie in Software, und drücke dann aufs Knöpfchen. Ne? Verhaltensbeschreibung, Beschreibung unabhängig von der Zielarchitektur und erfordert eben keine speziellen Kenntnisse der Hardware. Dafür ist eben hier die Gefahr gegeben, mache ich eben durch eine Hardware-Beschreibungssprache wie VHDL, Verilog, und dann kommt eine Hardware-Compiler-Synthese. Aber Sie können mit VHDL auch strukturorientiert in der Strukturbeschreibung Ihren Entwurf gestalten. Gut, ja. Die Verifikation, Überprüfung auf Korrektheit durch Simulation, das heißt, ich muss geeignete Testumgebungen programmieren und die dann mit Hilfe des Design-Tools erstmal ausprobieren. Bei Fehlern müssen einzelne Syntheseschritte natürlich immer wieder wiederholt werden, das haben wir also vorhin gesehen, falls dann irgendwo dann ein Fehler auftaucht. Das war, wo war es, war es hier? War fast. Ja, falls irgendwo ein Fehler auftaucht, dann müssen Sie halt so einen Syntheseschritt dann nochmal durchlaufen. Gut, ja. Mein Beispiel eines solchen Entwurfszyklus, das zeige ich seit Jahren, aber es war damals echt richtig gut. Also damals, als ich noch in Jena war, das war einer meiner ersten Doktoranden, ich war damals nur Assistent, und er hat so eine optische Netzadapterkarte entwickelt. Und da war Zielsetzung zu zeigen, dass man auch die Protokolle, die im ISO-OSI-Modell an der Ebene 2 sind, also Fehlerprotokolle zum Beispiel, ganz unten ist die Bitverarbeitungsschicht und dann darüber kommt unmittelbar die Sicherungsschicht, und ab der Ebene 2 wurde damals eigentlich alles in Software gemacht, ne, weil es flexibler war. Und die Idee für eine Dissertationsarbeit von Thomas Mayer war, zu zeigen, dass man auch die Sicherungsschicht direkt in Hardware machen kann. Dazu muss man nicht direkt eine Hardware gießen, sondern man nutzt eben ein FPGA. Und zwar schon eine leistungsstärkere. Das war die Idee, die da dahinter steckte. Und das war also in den FPGA-Prozessor wurde die gesamte Netzwerklogik implementiert, unterschiedliche Hardware-Protokolle und Zusatzalgorithmen, um damit diese Karte konnte dann im Endeffekt als Optical Link Card, hieß es, mit 500 Megabit, das war damals wirklich 1998 das Ende der Fahnenstange, Gigabit-Karten gab es noch nicht. Ja. Wenn ja, waren sie sündhaft teuer. Und die Gigabit-Ethernet hat dann natürlich dann später alles überrollt. Wir haben das damals mit einer Firma zusammen gemacht. Ich weiß nicht, ob die Firma das jeweils kommerzialisieren konnte, weil wie gesagt, ein paar Jahre später war das dann eigentlich schon alles, war es ein Low-Cost-Produkt mit dem Gigabit. Aber zu der Zeit zumindest und sollte auch eine lange Übertragung damit ermöglicht werden, über längere Strecken, immer ein Glasfaserkabel und dazu ist dieses Modul, da ist eine Fotodiode und eine Laserdiode gleich mit integriert gewesen. Und das Ganze als PCI-Interface ist also dann in den Rechner reingesteckt worden und damit haben wir ein Cluster aufgebaut. Übrigens, ich halte ja mit Herrn Philipsen zusammen die Vorlesung Programmierung und Architektur von Clusterrechnern. Ich habe mich, bevor der Thomas Meyer diese Karte entwickelt hat, mit Clusterrechnern eigentlich überhaupt nicht beschäftigt, um dann halt zu zeigen, dass die Karte dann tatsächlich funktionierte, haben wir dann einen Ring aufgebaut aus 4 PCs, die mit dieser Karte vernetzt wurden, lief alles unter Linux, ne? War wirklich komplett fertig. Und da habe ich mir gedacht, Clusterrechnen ist eigentlich auch ganz interessant. Ne? Da solltest du dich auch mal ein bisschen näher damit beschäftigen. Wieder mal mehr so klassische Informatik-Rechnerarchitektur zu machen, das ist ja schon stark Elektronik hier. Ja, Thomas Meyer, by the way, erwähnt, ist jetzt mittlerweile auch Professor geworden an der Fachhochschule für Telekommunikation in Leipzig. Ja, so ging er vor, ne? Hat sein Protokoll beschrieben in VHDL. Ich habe es nie genau gelesen, aber es hat funktioniert. Da saß er dann da, hat, also der war echt Profi, das kann ich Ihnen sagen. Der hat dann die einzelnen Ereignisspuren hier analysiert. Ja. Das ist dann also Simulation 2 und Synthese, die funktionale Simulation. Und dann ging er so weit und hat in den das ist dann das Laden, fertige Designs in den FPGAs, das sind die einzelnen CLPs und das sind die Verbindungen, die Schaltmatrizen dazwischen drin, die sind gar nicht mehr gezeigt. Ne? Und da hat er dann Dinge zum Optimieren teilweise noch per Hand umprogrammiert. Ne? Das konnte man also hier machen und damit kam er dann insgesamt auf, ich weiß gar nicht, was er geschafft hat, ich glaube mit ja, fast ein Gig, 500 MHz, ja genau, kommt man da, also mit 2 Nanosekunden kommt man tatsächlich dann da rein und raus. Ne? Naja, okay, jetzt will ich nur noch abschließend nochmal, wir nähern uns langsam dem Ende des Kapitel 3, auf das übergehen, jetzt neuere Entwicklungen, Embedded Goes Multicore, ja, wir haben uns ja auch mit Multicore-Prozessoren beschäftigt und der Embedded-Bereich ist jetzt mittlerweile auch dazu übergegangen, also die Vorteile der Multikern-Prozessortechnik dort zu nutzen und Einsparen von Bauelementen zum Beispiel. Ne? Also überlegen Sie sich, denkt man an so eine Sache wie eine Motorsteuerung, viele, viele Mikrocontroller sind da verteilt, kostet viel Geld. Die Idee ist, die Funktionalität auf den Multicore zu verlagern. Man braucht nur noch weniger Komponenten. Allerdings kriege ich natürlich auch andere Probleme, wie beispielsweise, wie kommen die Daten da alle dahin. Aber interessant ist, das Einsparen von Bauelementen, das zielt eher auf die Thread-Parallelität ab und nicht unbedingt auf die Datenparallelität, also Single Instruction Multiple Data oder Single Instruction Multiple Threading, so wie wir das von den GPUs her kennen. Ja, also so die klassischen Steuerungen, wie jetzt zum Beispiel so eine Motorsteuerung, da habe ich Threads, die sind alle unterschiedlich. Und die müssen parallel dann eben ausgeführt werden auf so ein Multicore. Anders ist es an den Projekten, an denen wir intensiv arbeiten, also die Sachen mit den intelligenten Kameras, das ist alles datenparallel. Also wir haben mehr oder weniger gleiche Prozessoren, gleiche Threads und die möglichst häufig viele davon sollen gleichzeitig ausgeführt werden und arbeiten auf unterschiedliche Daten. Gut, ich zeige Ihnen jetzt nochmal überblicksmäßig ein paar Beispiele von solchen Prozessoren. Von solchen eingebetteten Prozessoren. Und zwar ganz kurz aus dem ARM11 gehe ich da ein und dann sogenannte Soft-IP-Prozessoren. Ich habe Ihnen ja jetzt schon erklärt, was Soft-IP-Prozessoren sind. Also Prozessoren, die tatsächlich gar nicht real existieren in dem Sinne, sondern als eine VHDL-Beschreibung oder als eine System-C-Beschreibung und die dann erst in zum Beispiel so eine rekonfigurierbare Hardware synthetisiert werden. Ja, schauen wir uns mal diese ARM11-Architektur hier an. Ja, also gehe ich mal bloß ganz kurz darauf ein. Das sind also hier mal die vier Kanne. Ganz spannend ist hier dieser Distributed Interrupt Controller. Da können Sie also verschiedene Interrupts, ja, Vektoren hier ablegen. Und was machen die jetzt zum Beispiel? Also verschiedene Interrupts können dann, da gibt es einen Scheduler, der sich nicht mehr gezeigt, der ist dann in der Lage, je nachdem welcher Core gerade frei ist, kann der einen Interrupt bearbeiten. Den kriegt er dann zugeteilt. Ne? Was die auch noch machen ist, die einzelnen Cores sehen also folgendermaßen aus. Sie haben eine CPU und die sind auch schon ein bisschen fürs Hochleistungsrechnen geeignet. VFP, das heißt jetzt, was heißt das nochmal? Vector Functional Processing. Auf jeden Fall können die auch so SIMD-Verarbeitung machen, also auf Vektoren arbeiten. Vector Floating Point Unit. Jetzt habe ich es wieder. Ist auch nicht unbedingt üblich, dass solche eingebetteten Prozessoren gleich Fließkomma-Arithmetik unterstützen. Haben also auch noch einen L1-Cache hier. Und ja, Timer sind drauf, ne, um dann selber eben beispielsweise Interrupts auszulösen. So ein Watchdog, WDOC steht für Watchdog, da sage ich dann gleich nochmal was dazu. Ja, und jetzt sind verschiedene Szenarien denkbar, wie beispielsweise, dass eine CPU tatsächlich jetzt hier virtuellen Speicher anfordert. Ne, also wie gesagt, das wäre jetzt auch möglich, dass nicht nur ein Programm, sondern gleich mehrere Programme laufen. Vorhin habe ich gesagt, Embedded-Anwendungen sind eigentlich dadurch spezifiziert, dass zumeist eben nur ein oder dafür ausgelegt oder prädestiniert, dass eben nur eine Anwendung laufen muss. Hier können auch mehrere Anwendungen laufen. Und wenn der sich jetzt beispielsweise Speicher eben holt, eine CPU und die entsprechenden Seitentabellen müssen neu geladen werden, dann kann er hier das über Interrupts den anderen setzt er hier einen Interrupt und der Distributed Interrupt Controller setzt daraufhin die anderen CPUs in Gange. Oder aber, was auch möglich ist, dass der beispielsweise in den gemeinsamen Speicher, einer schreibt eine Nachricht da rein und über Interrupt werden die anderen keine informiert, dass da die Nachricht abzuholen ist. Also es bietet flexible Möglichkeiten der Interprozessor-Kommunikation. Interessant ist auch noch diese Snoop Control Unit hier. Was macht die? Also die ist in der Snoop, wenn Sie sich nur erinnern, MESI-Protokoll, Snoopy-Verfahren. Genau sowas setzt er um. Ne? Der ist also in der Lage, hier eine Cache-Kohärenz aufzubauen und die ist sogar ein bisschen cleverer in dem Sinne. Also die hat schon fast sowas wie dieses MESI-Protokoll, was wir auch mal behandelt hatten, kurz, was ab den ALM-Mikroarchitekturen in Intel-Prozessoren gegeben ist. Das heißt, wenn jetzt ein Thread hier irgendetwas aktualisiert, ja, und der andere fordert es an, dann muss das nicht erst zurückgeschrieben werden in den Speicher und aus dem Speicher wird es wieder zurückgelesen, sondern die Snoop-Kontrolleinheit bringt es gleich richtig in den Cache hier rein. Und Sinn und Zweck von dem Ganzen ist, Kommunikation mit dem externen Speicher zu vermeiden, alles möglichst hier intern zu machen, damit man wenig Energie verbraucht. Energie ist alles bei diesen eingebetteten Anwendungen. Gut, achso, zum Watchdog noch was. Der Watchdog ist dazu da, der überwacht, ob die CPU tatsächlich auch noch da ist. Der Watchdog zum Beispiel, den kann man, der Watchdog sollte natürlich nicht ausfallen, den kann man so einstellen, dass der Watchdog ab und zu von der CPU, das muss man in ein Programm einbauen, dass die CPU in ihrem Programm ab und zu dem Watchdog nochmal sagt, ich bin noch am Leben. Sonst ist die sehr wichtig bei angebetteten Anwendungen. Also vielleicht ist die Anwendung irgendwie nicht mehr existent. Oder eben die andere Möglichkeit ist, der Watchdog unterbricht ab und zu immer die CPU und die muss sich mit einem bestimmten, der sendet ihr irgendwas, der sendet ihr A und dann muss der Watchdog, das kann man dann direkt in die Hardware, die CPU dann direkt in der Hardware implementieren und dann muss die, wenn sie A bekommt, Signal B zurückliefern und wenn sie C zurückliefert, ist irgendwas falsch. Gut, ja, da steht eigentlich schwarz auf weiß alles, was ich jetzt schon gesagt habe, deswegen gehe ich jetzt dann mal weiter, weil wir wollen ja noch die Termine ausmachen. Gut, was Sie jetzt abschließend dann nochmal in den letzten zwei Wochen in den Rechnerübungen machen, also die Woche macht anscheinend doch nochmal der Max, ne? Hat er das Ihnen gesagt? Ja, okay, der Marc kommt, also der Dienstag kommt auch nochmal, ja. Okay, in der Rechnerübung kommt dann der Marc, ja, dann, oh gut. Ich dachte, Dienstag kommt da auch nochmal die Rechnerübungen. Der Max.
Der nimmt dann die Aufgabe quasi ab und dann die letzten zwei Wochen haben wir dann...
Achso, ja, nächste Woche ist die dritte Woche, stimmt. In den letzten zwei Wochen, ich dachte eigentlich, dass... Ich habe das Kapitel extra nach vorne gelegt, weil ich dachte, er macht drei Wochen, aber gut, er kommt mit zwei Wochen klar, dann passt es ja. Und da sollen Sie nochmal mit der ZBU ein bisschen arbeiten. Das ist also so ein eingebetteter Soft-IP-Prozessor, gilt als der weltkleinste Prozessor, der eine GCC-Toolchain hat. Ne? Also tatsächlich ein Prozessor, der nur in VRDL existiert, der dann hier da reingeladen wird, aber das Programm, wir müssen sie nicht irgendwie mühsam mit 1.0 programmieren, in Lookup-Dependency haben, dann können sie einfach gleichzeitig gleich ein C-Programm schreiben, mit einem normalen GCC. Ne? Und das ist eine sogenannte Stack-basierte Architektur, wird von der Firma Xilinx da als Open Source zur Verfügung gestellt. Und wenn Sie sich nochmal erinnern, dieses Bildchen kam am Anfang der Vorlesung mal, in Graz kam es auch mal dran. Das ist eine Stack-basierte Architektur. Da werden sämtliche Operanten auf dem Stack abgelegt. Also die Taschenrechner funktionierten auch so mit PUP und POSH-Operationen. PUP und POSH-Operationen. Push und Pop-Operation, hole ich mir die Daten vom Stack eben wieder her oder lege sie da eben dann drauf. Und das hat den Vorteil, dass dadurch, gut, es ist nicht besonders effizient, aber es ist sehr platzsparend. Ne? Ja, also so sieht es eben aus, Push A, Push B, das Folie hatte ich auch schon mal gezeigt. Ne? Das ist der Unterschied zu den anderen Architekturen, wenn ich A plus B adressiere, das heißt also, ich habe nie eine explizite Adresse, sondern ich adressiere immer auf den obersten Operanten auf meinem Stack. Und die Speicherarchitektur dieser ZPU, die sieht so aus, sie hat auch erstmal in der Grundform keinen Cache, das ist eine klassische Von-Neumann-Struktur. Dann gibt es hier das Programm, was ausgeführt werden soll, und dort sind emulierte Instruktionen, das sind sozusagen Mikroprogrammierungen. Das sind nur mal Befehle drin, die auf den bereits in Hardware implementierten, also in der virtuellen Hardware implementierten Basisoperationen als Programme aufbauen. Also eigentlich vereint sich in dieser Architektur alles, es vereint sich Embedded, vereint sich Mikroarchitekturen, CISC-Ansätze, deswegen finde ich es ganz spannend, das am Ende nochmal hier mit aufzubauen, und das ist der freie Speicher. Und ja, die gibt es in zwei Varianten, in der Small- und in der Medium-Variante. Small, der Speicher, ist dann direkt an den Codierer anschließbar, typisch für Stack-basierte Architekturen. Ich habe einen Dual-Sport-Speicher. Die Zugriffe, weil der ist manchmal ein bisschen begrenzt, folgen dann auch auf dem externen Speicher. Und ja. Okay, es gibt Signale nach außen, Busy und Break. Ja, Busy zeigt eben an, der Speicher ist bereit, was Neues, der externe was einzulesen. Break sagt eben, dass die CPU fertig ist, beziehungsweise dass ein Fehler aufgetaucht wäre. Und der Ablauf läuft immer so, also fetch, decode, execute. Am Anfang wird das Ganze erstmal synchronisiert, initialisiert, und dann immer in diesem Ablauf hier folgt die Abarbeitung. Und eine Medium-Architektur, die ist ein bisschen eine Legende, ein bisschen leistungsstärker. Die hat zwei Stacks hier, liest auch immer gleich vier Operationen auf einmal, um eben das schwache Interface nach außen etwas zu kompensieren. Und wenn dann vier Stück auf einmal gelesen sind, dann werden diese vier nacheinander ausgeführt. Deswegen sieht es hier ein bisschen anders aus, das Zustandsdiagramm. Genau, ja, weil kein Dual-Port-Zugriff, werden dann eben gleich zwei solche Registersätze da verwendet. Ja, so ist der Ablauf eben bei der CPU im kleinen Bereich, IF, ID, X, WB, läuft das alles ineinander. Bei der Medium eben so, dass vier Befehle gleichzeitig geholt und dekodiert werden. Und dann werden die allerdings nacheinander ausgeführt. Es gibt keine Superskalarität oder sowas. Ne? Und so sieht ein Programm aus. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Programm, das was auf Gleichheit testet. Und die Programme, die hier, also die Befehle, die hier unten stehen, die sind dann sozusagen hart programmiert. Ne? Wobei hart programmiert eigentlich auch nur heißt, dass es entsprechend den VDL-Code dafür gibt. Ne? Und im Prinzip sieht es dann so aus. Ich wollte es eigentlich dieses Semester machen, aber ich habe es dann doch nicht mehr geschafft. Es hat nämlich in der studentischen Arbeit mal jemand das Ganze in System-C modelliert, und das ist die Allo von dieser ZPU. Das sehen Sie hier, Decode and Do. Und da gibt es eben die Abfrage, irgendein bestimmter Befehl, virtuell, hardwaremäßig, Store-Stack-Pointer. Ja, das sind die ganzen Befehle, Push, Pop, Add, End, und so weiter, not. Okay. In so einer großen if-Abfrage sind die drin, das Ganze ist in C++ programmiert, decode, undo und so weiter. Und eigentlich gibt es eine schöne grafische Oberfläche, und dazu wurde eigentlich auch, nämlich eine Dual-Core-CPU aufgelegt. CPU Core 1, CPU Core 0. Also das haben wir gemacht, beziehungsweise der Marc hat es gemacht, letztes Jahr in der Vorlesung ASIC Design. Und mit der sollen Sie jetzt auch arbeiten. Allerdings müssen Sie nicht komplett neu entwerfen, ne, sondern da ist schon einiges da und Sie sollen halt nochmal in den Übungen ein bisschen reinschnuppern. Also eine eigene Multicore-ZPU, das hat vorher noch nie jemand gemacht. Übrigens so eine ZPU, weil sie so klein ist, die könnte man locker in einem FPGA auch als Multicore, also mit 40, 50, würde man da ohne weiteres da reinbringen, die man dann alle in C programmieren kann. Das muss ich mir so ausdenken, was man Vernünftiges damit macht. Ne. Okay. Ja, gut, wie sieht das Ganze aus? Das werde ich Ihnen aber in den Übungen vielleicht auch nochmal genauer erklären. Also, Sie sollen dann ein kleines Programmchen schreiben, in dem diese zwei CPU, ich glaube, was machen die? Waren Sie daran beteiligt? Nee, ne? Was machen die jetzt dann nochmal? Irgendeine Berechnung, ich habe es vergessen. Die Sie dann gemeinsam ausführen, diese beiden Kerne. Und ja, wie sieht der Ablauf hier eben aus? Da haben Sie Applikation C-Code. Das schreiben Sie in der Übung. Das Gelbe hier, das ist die ganze Design-Umgebung, die von Xilinx, also von den Herstellern dieser ZPU, bereits vorgelegt ist in VHDL. Dann entsprechend den Compiler, in dem Sie dann Ihr Programm übersetzen können. Da gibt es Bibliotheken. Können Sie es disassemblieren, können Sie dann auch noch einen Assembler angucken, was das Ganze da eben macht. Und irgendwann wird eben daraus eine... das Ganze soll dann mit einem Model-Sim-Simulator simuliert werden, also ein VDL-Simulator. Und dazu muss allerdings dieses interne Format nochmal umgewandelt werden, in ein ASCII-Format, damit es dieser Simulator auch lesen kann. Dazu gibt es ein Programm, das was von uns entwickelt wurde, die Dual-CPU wurde auch von uns entwickelt. Und dann gibt es noch so ein Tickle-Programm, das was das ganze Model-Sim ein bisschen steuert, damit man nicht so viel per Hand machen muss. Okay, gut, ja, was war es denn jetzt wieder? Ja, okay, also das schauen Sie sich dann nochmal an, dann können Sie solche Kurven hier erzeugen und die sagen dann eben, ja, wie gut das Ganze lief mit einer Einzel-CPU, mit mehreren CPUs und so weiter. Naja. Weil es so nett ist, muss ich es hier nochmal zeigen. Das ist also nochmal ein Blockschaltbild dieser Dual-Core-CPU und das ist tatsächlich der ASIC, der gefertigt wurde und der mit Hilfe der Studenten in den Übungen in der ASIC-Design-Vorlesung fabriziert wurde. Der konnte auch noch über Studiengebühren finanziert werden, also das war einfacher Prozess bei der L-Foundry, also was war das? Ich glaube 90 Nanometer oder irgend sowas, also günstiger Prozess. Insgesamt hat der ganze Chip dann, also der gekostet, ich glaube, ein paar tausend Euro. Aber wir fanden es halt recht spannend. Wann hat schon mal ein Student die Möglichkeit, tatsächlich einen eigenen Chip zu machen? Ne? Und ja, das Ganze, so sieht er dann tatsächlich aus, aufgebaut in der entsprechenden Platine, um ihn zu testen. Und wie gesagt, also so eine ZPU, Dual-Core, ZPU, ist da drin enthalten. So, jetzt habe ich doch nur die ganze Vorlesung gebraucht, aber wie gesagt, ich wollte das noch durchziehen, weil wie gesagt, nächste Woche bin ich nicht da. Dann habe ich nur zwei Vorlesungen Zeit für das allerletzte Kapitel, das sind Nummer 60 Folien. Gut, ja, damit hätten wir es, eigentlich kommt es mir fast schon vor, als wäre die Vorlesung ganz zu Ende, weil damit habe ich immer ganz aufgehört in den Jahren vorher, aber ich habe den Embedded-Teil jetzt immer nach vorne gezogen. So. Okay, ja, ich glaube, wir können jetzt ausschalten, weil die Terminvergabe, die müssen wir, glaube ich, nicht hier auf.